Zustand Sinnes, das Gute, was Jesus nennt, soll verstärkt werden, das Schlechte sollen sie dann lassen, damals in den sieben Gemeinden und heute auch hier bei uns. Überschrift über das Sendschreiben in Pergamon, keine faulen Kompromisse. Der auferstandene Herr lässt der Gemeinde durch Johannes folgendes schreiben. An den Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht er, der das scharfe, zweischneidige Schwert trägt. Ich weiß, wo du wohnst. Es ist dort, wo der Thron des Satans steht. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Aber ich habe etwas gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Biljams festhalten. Biljam lehrte Balak, er solle die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht war, und Unzucht zu treiben. So gibt es auch bei dir Leute, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiden festhalten. Kehr nun um. Sonst komme ich bald und werde sie mit dem Schwert aus meinem Mund bekämpfen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Die Gliederung, was gut ist, was schlecht ist, was dran ist und was Zukunft ist, so wie in den nächsten Sendschreiben auch. Und wie in den anderen Schreiben auch, schauen wir uns zunächst wieder an, wie stellt Jesus sich dieser Gemeinde vor. Und er sagt, ich bin der, der das scharfe, zweischneidige Schwert trägt. Das klingt nicht nur dramatisch, so ein schwertschwingender Jesus, sondern so ist es auch gemeint. Die Gemeinde soll von Anfang an begreifen, in diesem Jesus begegnet ihnen nicht der schnucklige Heiland und der Kumpel von nebenan, sondern der, der das Schwert hat. Das ist das Gerichtsschwert. Das Schwert, das er auch gebrauchen wird. Jesus ist derjenige, der Gut und Böse trennt. Also ist der Gemeinde von Anfang an klar, es wird auch Kritik geben. Nochmal in dem Bild. Wie der Arzt, der auf die Krankheit hinweist. Das muss so sein. Wäre das anders, wäre es kein guter Arzt. Ich habe das mal sehr schockierend erlebt bei einem Gemeindemitglied in Dillenburg. Der hat eine Krebserkrankung gehabt, ist dann diagnostiziert worden. Und dann war relativ klar, er war kurz vorher beim Arzt, da war irgendwas komisch. Der Arzt hätte das sehen müssen bei seinem Besuch. Das war völlig klar. Dann ist er dahin nochmal und hat diesen Arzt dann zur Rede gestellt und dann hat der Arzt doch wahrhaftig gesagt, ja, er hatte das gesehen, aber er wollte ihn nicht traurig machen. Klingt irgendwie gut? Nee, ne? Klingt nicht gut. Also ein Arzt, der ein Krebsgeschwür sieht, es dem Patienten aber nicht sagt, mit der Begründung, ich wollte dich nicht traurig machen, der dürfte eigentlich kein Arzt mehr sein. Ich kenne die näheren Hintergründe nicht, aber ihr ahnt, ne? Also Jesus, der in einer Gemeinde was Negatives sieht oder in deinem persönlichen Leben und es dir nicht sagt, verhält sich nicht liebevoll, sondern verantwortungslos. Also ein Krebsgeschwür muss weggeschnitten werden, damit der Körper gesunden kann. Aber zuvor, bevor es zu diesem Schnitt kommt, was ist gut in dieser Gemeinde? Wir lesen, dass Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, es ist dort, wo der Thron des Satans steht. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Pergamon, damals Wohnsitz des Provinzverwalters. Wo wohnt unser Provinzverwalter, dass wir eine kleine Analogie kriegen? Wo hat er seinen Amtssitz? Der Regierungspräsident sitzt in Kassel, genau. Also Pergamon, sowas wie Kassel damals. Eine schon bedeutende Stadt. Es war die Hochburg des Kaiserkults dort in Pergamon, nicht in Kassel, in Pergamon. Es gab einen anderen Kult, der sogenannte Asklepius-Kult. Das war ein Gott, von dem man sich Heilung versprach. Auch der wurde dort verehrt. Und dort stand eines der sieben antiken Weltwunder, nämlich der Zeus-Altar. Wenn ihr mal in Berlin seid, geht gern mal ins Pergamon-Museum, da ist ein Teil dieses Altars aufgebaut. Der stand in Pergamon. Also eine Stadt, kulturelles Zentrum, religiöses Zentrum, politisches Zentrum. Aber Jesus blickt hinter die Kulissen. Er sagt, da steht der Thron Satans. Es ist der Ort, wo Satan wohnt. Wir reden ja gern vom harten Pflaster. Wenn es um Evangelisation geht, wenn es um die Frage geht, finden Menschen zum Glauben. Also wenn es damals ein hartes Pflaster gab, dann war es da, in Pergamon. Und umso bemerkenswerter, umso schöner, auch dort baute Jesus damals Gemeinde. Gegen diesen wirklich harten Widerstand, nicht nur von Menschen, sondern vom Teufel. Denn der Satan, das könnt ihr euch vorstellen, gab sich an seiner Hochburg, in seiner Hochburg nicht einfach geschlagen. Er schlug zurück. Ein Mitglied der Gemeinde mit Namen Antipas, er war bereits getötet worden für seinen Glauben. Das war Pergamon. Das war die Situation dieser Gemeinde. Und bemerkenswert ist, und Jesus lobt es ausdrücklich, sie sind trotzdem treu gewesen. Sie wussten, es kann sie die Gesundheit kosten. Sie wussten, es kann sie kosten, dass sie ins Gefängnis gehen. Und sogar, wie bei Antipas, es kann sie ihr Leben kosten. Und sie haben trotz allem treu zu Jesus gestanden. An welchem Ort wohnt ihr? Also, ich weiß natürlich, wo ihr wohnt, aber was bedeutet dieser Ort geistlich? Was ist da los, wo ihr lebt? Was ist da los, wo ich lebe? Welche Menschen leben da? Mit welchen Menschen haben wir es zu tun? Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und das darfst du auch für dich ganz konkret und ganz persönlich nehmen. Jesus kennt deine am Arbeitsplatz vielleicht spottenden Kollegen oder die sich in der Schule über dich lustig machen. Jesus kennt deinen Ort, wenn du streitlustige Nachbarn hast. Jesus kennt deinen Ort, wenn du mit Leuten in der Familie zu tun hast, die es nicht gut finden, dass du Christ bist. Und Jesus sagt nicht nur, ich kenne deinen Ort, ich habe das zur Kenntnis genommen, sondern das heißt dann auch, es ist der Ort, an dem Jesus dich nicht nur sieht, sondern der Ort, an dem Jesus dich auch gebrauchen will. Die Anweisung Gottes für dein Leben, für mein Leben, das ist kein Zufall, sondern da, wo du jetzt bist, wo du vielleicht den Eindruck hast, da stecke ich fest, das ist eine Gelegenheit, wie in Pergamon, dass Jesus groß wird. Karl-Heinz Knöppel schreibt in einer Auslegung dazu, entweder bewähren wir uns, wo wir sind, oder nirgends. Der beschwerliche Ort wird zum Echtheitstest und zeigt, was mit uns los ist. Das ist ja so ein Impuls, ne? So ein Reflex, dass wir dann immer denken, naja, eines Tages wird es besser und wenn es dann besser geworden ist, dann, ne? Dann geht's los. So kann man sich das ganze Leben hangeln, ne? Das Kindergartenkind denkt, wenn ich erst in der Schule bin. Das Schulkind denkt, wenn ich erst aus der Schule wieder raus bin. Der in der Ausbildung denkt, wenn ich erst Geselle bin und Meister. Und der Meister denkt dann und der Geselle, wenn ich da erstmal in der Rente bin, ne? Und der Rentner denkt noch was, wenn ich erst tot bin? Ihr merkt, so kann man denken, aber so verpasst man das Leben. Nein, es ist wichtig, da, wo du jetzt bist, treu zu Jesus zu stehen. Weil woanders kannst du nicht treu zu Jesus stehen. Ich hoffe, du stehst in 5 Jahren, da, wo du dann bist, auch treu zu Jesus. Aber jetzt gilt's, da, wo du lebst, es ist kein Zufall. Und Jesus sagt dir, ich sehe dich. Und er gibt dir dann das, was du an dieser Stelle brauchst. Was gut war in Pergamon, die Gemeinde ließ sich von dem offenen Angriff Satans nicht einschüchtern. Und sie ließ sich nicht vom Bekenntnis zu Jesus abbringen. Sie stand treu zu ihrem Herrn. Es gab aber auch weniger Gutes, Schlechtes. Davon lesen wir im Vers 14 und Vers 15. Jesus sagt, aber ich habe etwas gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Biliams festhalten. Biliam lehrte Balak, er solle die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht war, und Unzucht zu treiben. So gibt es auch bei dir Leute, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Zunächst zu Biliam. Biliam ist eine der merkwürdigsten und schillerndsten Figuren im Alten Testament. Es lohnt sich mal, diese Geschichte im Zusammenhang zu lesen. 3 Kapitel im 4. Buch Mose erzählen von Biliam. Biliam gehörte nicht zum Volk Gottes, Biliam kannte aber den Gott Israels und Biliam war so etwas wie ein Prophet und wie ein Priester. Aber dann wird es auch schon merkwürdig, man konnte diesen Biliam buchen. Man konnte ihn buchen zum Segnen und man konnte ihn buchen zum Fluchen. Also wäre so, wenn ich anbieten würde, Ein Segen kostet 100 Euro und ein Fluch 150. Ne? Und wenn jetzt der Dirk den Eindruck hat, er muss einen Konkurrenten loswerden oder seine Ehefrau, dann bucht er mich zum Fluchen. Dann komme ich vorbei und dann verfluche ich deine Frau und dann gucken wir mal. Ne? Also das war Biljam, ganz merkwürdig, ganz seltsamer Geselle. Balak war einer der Könige, die vor Israel Angst hatten. Er wusste, das Volk Israel kommt und die werden mich wahrscheinlich auslöschen, weil sie sind stärker. Und dann kommt er auf die Idee, ich buche mir den Biljam zum Verfluchen. Und Biljam hat auch gar keine Skrupel. Ja, das gehört zu meinem Programm. Ich verfluche Menschen und gern auch ganze Völker. Also er rückt an, Biljam. Er soll Israel verfluchen. Und er sieht sich dieses Volk an von einem hohen Berg mit Balak. Und Balak freut sich schon, jetzt wird Israel verflucht und Biljam öffnet den Mund und segnet das Volk. Kurz zurück, ihr bucht einen Propheten zum Fluchen und der segnet und dann sagt ihr was? Das war nicht abgemacht. Geld kriegst du schon mal keins. Du sollst das Volk verfluchen. Biljam sagt, ja, tut mir auch leid, ich weiß, kann es mir gar nicht so richtig erklären. Also noch ein Versuch. Er öffnet wieder den Mund und er segnet dieses Volk, statt es zu verfluchen. Balak wird langsam ein bisschen ärgerlich. Und das passiert nochmal. Und Biljam muss dann Balak sagen, es geht nicht. Dieses Volk steht unter dem Segen Gottes. Ich kann dieses Volk nicht verfluchen. Aber ich habe eine andere Idee. Wenn es uns nicht gelingt, Gott gegen dieses Volk aufzubringen, also es zu verfluchen, dann lass uns doch versuchen, das Volk von Gott zu trennen. Und so wechselt Biljam die Taktik. Und er sagt zu Balak, pass mal auf, Balak. Schau dich um in deinem Volk nach den hübschesten Mädchen und die schickst du einfach ins Lager der Israeliten. Und dann wirst du sehen, das sind auch nur Menschen. Das sind auch nur Männer mit ihren schwachen Seiten. Und dann wirst du sehen, ganz schnell werden diese hübschen Mädchen dazu führen, dass die Israeliten Götzendienst treiben und Unzucht. Ja, und so passiert's. Und Israel kommt zu Fall. Durch das, was Biljam und Balak dann ausgeheckt haben. Und Gott muss das Volk Israel bestrafen. Ähnliches, so sagt es Jesus, passierte nun auch in Pergamon. Es waren dieselben Leute wie in Ephesus. Wir wissen eigentlich nur ihre Namen. Es waren die Nikolaiten. Aber dadurch, dass hier gesagt wird, sie bringen dasselbe in die Gemeinde wie damals Biljam ins Volk, können wir schließen. Es ging dann sicherlich um diese beiden Sachen. Götzendienst und Unzucht, konkret Tempelprostitution. Von Korinth wissen wir, dass das damals in vielen Städten das Problem war. Es gab damals keine Atheisten, alle waren irgendwie fromm, alle hatten irgendwelche Götter und es wurden Götterfeste gefeiert und man konnte auf dem Markt oft kein Fleisch kaufen, was nicht den Götzen geweiht war. Also es war so eine Mischung aus vielem, was nicht gut war. Und wahrscheinlich haben die Leute dann in die Nikolaiten Folgendes gelehrt, es ist doch nicht so schlimm, wenn ihr als Christen an diesen Opferfesten teilnehmt. Es ist doch auch gar nicht so schlimm, wenn du als christlicher Mann dann da zu dieser Tempelprostituierten gehst. In Korinth wurde das jedenfalls gelehrt und man sagte, guck, das betrifft doch nur deinen Körper. Das hat doch mit dir gar nichts zu tun, das hat auch mit deiner Beziehung zu Gott nichts zu tun, dann gehst du halt freitags zur Tempelprostituierten und sonntags kommst du in Gottesdienst. Was ist schon dabei? So ähnlich haben sie wahrscheinlich gelehrt. Man kann es so zusammenfassen. Ist doch gar nicht so schlimm, wenn wir uns mit der Welt vermischen, wenn wir uns anpassen, wenn wir dieses oder jenes oder das tun. Ich hoffe, ihr seid jetzt geschockt und sitzt nicht hier, die Männer, und denken, gute Idee, wo sind denn hier die nächsten Tempelprostituierten? Ne? Ihr Frauen, passt auf. Ne? Wenn der Mann heute Nachmittag plötzlich die Idee hat, ich muss mal in die Stadt. Nee, also. Aber damals war das so. Das war so. Und die Gemeinde hat es geduldet. Es ist ja eins, wenn Irrlehren irgendwo auftreten und man kämpft gegen sie, und das andere ist zu sagen, wow, wir haben ein großes und ein weites Herz. All das betrifft uns ja nicht. Die Gemeinde damals in Pergamon war wie Israel in die Falle gegangen. Der offene Angriff war gescheitert. Ja. Denkt an den ersten Punkt zurück. Satan hatte die Gemeinde verfolgt. Satan hatte einen aus der Gemeinde schon töten lassen, aber sie waren treu zu Jesus. Weiterhin waren sie geblieben. Und dann kommt Irrlehre. Dann kommt Verführung. Und die Verführung hat gegriffen. Ach, das muss man doch nicht so eng sehen. Wir sind als Christen doch frei. wir können doch dieses tun und jenes. Dieses und jenes tun wir jetzt auch und frieren. Heute nicht so lang, es ist ja kalt draußen. Guckt nicht so betröppelt, ihr wisst das doch. Die Agnes hat sich ordentlich angezogen und der Christian. Also, die Frage ist, was will uns verführen? Ich kann natürlich nicht für dich reden. Ich weiß, wo meine Schwachstellen sind, aber so ein paar Anregungen. Das können Filme sein, die ihr euch anschaut. Bücher, die ihr lest, Musik, die ihr hört. Die Gefahr kann sein, im Bereich Geld nicht sauber zu sein. Steuererklärungen werden ja demnächst mal wieder fällig. Geldgier ist in der Bibel immer wieder ein Thema. Oder einfach der Kult unserer Zeit. Egoismus, das verkauft man nicht so. Man nennt es Selbstverwirklichung, ne? Aber darum geht's. Ich bin wichtig. Alle müssen mir dienen. Mir muss es gut gehen. Auch das ist etwas, was Verführung ist und was uns als Christen ganz schnell auch packen kann. An dieser Stelle sind wir, wie die Christen in Pergamon, aufgerufen, dass wir uns an Jesus orientieren, dass wir umkehren. Und deswegen zum Dritten, was ist dran für die Christen in Pergamon? Sie sollen umkehren und das heißt konkret, sie sollen diese falsche Lehre und diese Menschen, diese Nikolaiten, abwehren. Das heißt nicht, sie sollen sich gegen diese Menschen richten. Das heißt aber, sie sollen ihnen sehr deutlich sagen, hier bei uns nicht. Unser Maßstab ist die Bibel und nicht das, was man so sagt. Und deswegen die Überschrift auch über dieses Sendschreiben. Es geht darum, keine faulen Kompromisse mehr zu schließen. Ich sage bewusst faule Kompromisse. Wir müssen immer mal wieder Kompromisse schließen. Jeder von euch, der verheiratet ist oder war, weiß, Ehe funktioniert nur mit Kompromissen. Wieso will es denn anders gehen? Man muss Kompromisse schließen. Auch Gemeindeleben funktioniert nur mit Kompromissen, weil wir unterschiedlich sind. Der eine will dieses, der andere will jenes. Also gute Kompromisse, ja, faule Kompromisse, nein. Und darum geht es, keine faulen Kompromisse mehr zu schließen. Das heißt, wir müssen uns als Gemeinde fragen und du für dich als Christ, wo kannst du mitmachen als Christ und wo nicht? Ich glaube, es ist kalt genug. Und das ist nicht immer so einfach. Ich habe es, glaube ich, schon mal in der Predigt erzählt, aber an der Stelle passt es nochmal ganz gut hin. Als ich noch in Dillenburg Pastor war, haben wir ein neues Gemeindehaus gebaut und dieses Gemeindehaus gekauft und umgebaut. Und wir waren dann in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportverein und zur Feuerwehr und zum Roten Kreuz. Und dann haben wir mal so ein gemeinsames Eröffnungsfest gemacht fürs Gemeindehaus. Und die anderen hatten auch gerade umgebaut. War toll. Und es gab Kontakt in die Stadt hinein. Und dann war das 8 Wochen vor der Kirmes. Und dann haben die anderen gesagt, Mensch, wir arbeiten doch so schön zusammen. Ihr könnt doch auch bei der Kirmes einen Festwagen machen. Mal kurz sacken lassen. Festwagen der Freien Evangelischen Gemeinde. Das ist eine gute Idee. Aber man könnte. Es gibt vom Bibellesebund gibt's so Kamellen, ne, mit Bibelversen drin. Also wir könnten, ne, so einen Wagen machen und werfen dann Bibelverse und das Volk. Es war für die Gemeinde in Dillenburg gut, dass wir sagen konnten, das kriegen wir nicht mehr hin. Wir kriegen keine Gemeindeversammlung mehr hin. Wir können das nicht mehr entscheiden. Und da war es für mich gut, dass ich weg bin. Also ich weiß nicht, ob die inzwischen beim Festzug mitmachen. Ne? Ist so eine Frage. Gehören wir da hin? Gehören wir da nicht hin? Manche Sachen sind einfach zu beantworten, andere nicht. Ihr seht hier vorne so ein Bändchen, vielleicht habt ihr das noch oder eure Kinder haben es. WWJD, Englisch für Was würde Jesus tun? Das kann so ein platter Spruch sein, aber da steckt eine tiefe Weisheit dahinter. Lasst uns immer fragen, fragt euch, was würde Jesus an eurer Stelle tun? Wie würde Jesus jetzt diese Beziehung zum Nachbarn gestalten oder in der Gemeinde? Wie würde Jesus an meiner Stelle in der Schule sitzen oder was auch immer ihr da einsetzen könnt? Wo würde Jesus mit mir hingehen? Was würde er mitlesen und was würde er mit ansehen? Ich habe das früher als Kind eine Nummer zu oft gehört, aber merke inzwischen, das war gar kein schlechter Gedanke. Also irgendwer, meine Oma oder in der Gemeinde, hat mir das eingetrichtert, wenn ich irgendwo hingehen wollte. Würdest du wollen, dass, wenn Jesus wiederkommt, er dich da findet? Denkt man erstmal, was für eine merkwürdige Frage, aber berechtigt, oder? Ich habe mich das schon mal gefragt, wenn ich so auf Konzerten war von weltlichen Künstlern. Was wäre, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Oder meine Oma hat dann, glaube ich, gesagt, würde er dich da finden? Würde er mich da finden? Also, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist eine ernste, gute Frage. Was würde Jesus an meiner Stelle tun? Gehöre ich als Christ dahin? Gehören wir als Gemeinde dahin? Wir sind unserem Herrn verpflichtet. Und je nachdem habt ihr vielleicht jetzt für euch auch gehört, auch du musst umkehren. Was ist Zukunft? Vers 16, kehr nun um, sonst komme ich bald und werde sie, also die Nikolaiten sind gemeint, mit dem Schwert aus meinem Mund bekämpfen. Jesus hat nicht nur ein Schwert, so zur Zierde, sondern Jesus hat dieses Schwert, um es zu gebrauchen. Und er wird es gebrauchen, dieses Skalpell, wie der Chirurg, der es gebrauchen muss bei einem Tumor. Sein Schwert ist nicht Gewalt, sondern sein Schwert ist, so sagt es uns die Bibel, das Wort Gottes. Ich lese Hebräer 4, Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Da haben wir dieses Bild wieder. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, denn alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldet. Also, die Gemeinde hat die Wahl. Was ist Zukunft? Entweder Jesus kommt mit dem Schwert, wenn sie nämlich nicht umkehrt, oder sie hören, was in Vers 17 steht. Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Drei Bilder von der guten Zukunft. Wer überwindet, wer siegt, der bekommt Manna zu essen. Manna sollte klingeln, ne? Das ist die Speise, die das Volk Israel in der Wüste bekommen hat. Diese übernatürliche Speise, von der sie 40 Jahre lang gelebt haben. Das heißt, wer überwindet, den wird Gott selbst speisen mit diesem himmlischen Manna. Er wird satt werden. Dann ist das zweite Bild, er bekommt einen weißen Stein. Da gibt es unterschiedliche Deutungen, beide belegt in der Antike. Also einmal ist die Deutung, so hat man das gefunden, wenn damals ein Gerichtsprozess war und der Richter dann das Urteil sprach, dann bekam der Angeklagte entweder einen schwarzen Stein oder einen weißen. Bekam er den schwarzen Stein, wusste er, er ist verurteilt. Bekam er den weißen Stein, wusste er wird freigesprochen. Also weißer Stein heißt, du wirst freigesprochen im Gericht. Und das andere Bild ist, auch das ist belegt, der Sieger bei einem Wettkampf bekam solch einen weißen Stein. Wir würden heute sagen, die Goldmedaille. Wer überwindet, der wird belohnt. Und dann ist das dritte Bild. Jesus sagt, du wirst dann einen neuen Namen kennen und diesen Namen wirst nur du kennen. Da dachte ich eben so, ich habe das nicht mehr geprüft, ob das sich belegen lässt, aber so, wenn man so verliebt ist, dann kriegt ja manchmal so der Partner dann so einen Kosenamen zugelegt, ne? Und der ist halt eigentlich auch nicht für die Öffentlichkeit, ne? Es gibt Leute, die schreiben denen die E-Mail-Adresse, dann weiß es jeder. Also nur mal so ein Tipp am Rande, checkt mal eure E-Mail-Adressen, ob da Mausi-Putzi steht oder was auch immer. Darum geht's. Ich bekomme einen neuen Namen als Zeichen der Liebe. Jesus nennt mich mit einem Kosenamen, nennt dich mit deinem Kosenamen. Jesus kennt dich bei deinem Namen und ein Zeichen seiner Liebe und eines neuen intimen Verhältnisses zu Gott. Komm zum Schluss und fasse es nochmal zusammen. Überschrift, keine faulen Kompromisse. Wir haben gesehen, was in Pergamon gut war. Die Gemeinde stand treu zu Jesus und das, obwohl es einen ersten Märtyrer gab. Und sie ließen sich nicht einschüchtern vom Teufel. Schlecht war, dass sie sich haben verführen lassen, dass sie diese Irrlehrer, die Nikolaiten, geduldet haben und dass sie dabei waren, sich mit der Welt in unguter Weise zu vermischen. Was ist dran? Sie sollen umkehren und sie müssen sich von dem trennen, was nicht gut ist. Und dann haben sie eine doppelte Zukunft. Wenn sie nicht umkehren, wird sie das Gericht treffen. Und wenn sie umkehren, dann werden sie Gemeinschaft mit Jesus erleben, Freispruch und Sieg. Und wie bei allen sieben Sendschreiben endet das damit, wir haben wie die Christen in Pergamon die Wahl. Du hast die Wahl. Du kannst treu mit Jesus leben, du kannst umkehren, du kannst das Gute weiterhin tun oder eben auch nicht. Und klug ist, das ist der Sinn dieser ganzen Sendschreiben, klug ist, wer das Leben an der Seite von Jesus wählt. Lasst uns beten und soweit es geht, im Stehen.